Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen hier im Game Talk. Heute blicken wir zurück auf ein etwas älteres Spiel, das am Tag der Aufnahme, heute ist der 4. Juni, seinen 20. Geburtstag feiert. Daran merkt man jeweils, dass man alt wird. Ich werde nicht nur alleine alt, nein, ich habe mir natürlich wie in jeder Sendung auch wieder Gäste hier in den Game Talk eingeladen. Es freut mich, diesmal darf ich ganz besonders kompetente Gäste hier begrüßen. Es sind nämlich zwei Speedrunner des heutigen Spiels. Ich darf zum einen den Andy begrüßen, hallo.
Hallo.
Und zum anderen eine neue Stimme, den Ace, hi.
Ja, hallo.
Du bist deines Zeichens unter anderem Speedrunner unseres heutigen Spiels. Ich habe den Namen gar noch nicht gesagt. Wir reden selbstverständlich über Star Wars Episode 1 Racer. Der Titel der Episode hat es wie immer schon verraten. Da du das erste Mal hier bist, stell dich doch bitte kurz vor.
Ja, also ich bin der Ace. Ich habe letztes Jahr im August angefangen, Star Wars Racer zu speedrunnen. Seitdem spiele ich es eigentlich aktiv und es macht mir immer noch Spaß.
Und ich meine, du hast auch schon den einen oder anderen Rekord aufgestellt, ne?
Mittlerweile einige, vor allem in den Zeitfahren. Und wie gesagt, macht auf jeden Fall super viel Spaß und ist auch ganz schön anspruchsvoll teilweise.
Okay, ja, ich habe es auch wieder gemerkt, dass ich das Spiel wieder gespielt habe. Natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Entsprechend, Andy, da du ja selbst das Spiel auch ab und zu mal runst, werden wir hier hinten raus natürlich gesondert noch ein Speedrunning-Kapitel einfügen müssen und da dann nochmal etwas genauer über dieses Thema sprechen. Starten wollen wir aber mit dem Release des Spiels. Ich habe es schon angekündigt, 20 Jahre ist es her, hier in Europa, 4. Juni 1999. Da kam es für Windows, den N64, ein bisschen später, dann nochmal ein bisschen später im Dezember für den Game Boy Color und den Mac und noch später für die Dreamcast. So viel mal zu den originalen Versionen. Welche habt ihr denn gespielt?
Es gibt noch eine Version. Es gibt es auch als Arcade-Spiel, aber das ist ein komplett anderes Spiel.
Aha, okay, das wusste ich gar nicht.
Wenn man gerne Arcade mag, dann lohnt es sich mal Ausschau zu halten, ob es irgendwo so einen Automaten rumstehen hat. Ich habe einmal einen gesehen, aber habe ihn nicht benutzen können gerade.
Falls ich dazu was finde, werde ich das natürlich in die Shownotes zu dieser Episode packen. Da kannst du das anklicken und angucken. Damit seien diese hier gleich erwähnt. gametalk.fm/Star Wars Episode 1 Racer. Und weil sich das niemand merken will, sind die direkt schon bei dir im Podcatcher in der Beschreibung.
Und ja, als Nerd kann man dann noch anfügen, ja, es war ursprünglich noch geplant, das Spiel für die PlayStation zu releasen. Aber das sollte nie sein.
Ich persönlich habe es damals für ein N64 gespielt. Wie war das bei euch?
Ja, das war bei mir halt auch so. Ich habe das als Kind schön auf meiner N64 gespielt, auch damals dann ab und zu mit Freunden. Man hat halt ziemlich schnell gemerkt, das hat es ganz schön in sich, das Spiel. Also vor allem als Kind dann noch. Ich habe einige von den Strecken gar nicht schaffen können. Also das.
Ja.
Aber trotzdem, es hat mir immer Spaß gemacht, auch wenn ich selbst ein paar Strecken nicht schaffen konnte. Ich habe immer Spaß an dem Spiel gehabt und vor allem das dann halt auch mit Freunden zusammen zu spielen, damals auf dem N64 dann auf dem Splitscreen.
Ja, das ging mir eigentlich gleich. Ich habe das auch auf N64 und ich hatte noch nie ein so schnelles Spiel gesehen bis zu dem Zeitpunkt. Also für mich zu diesem Moment, naja, da Rennspiele, das waren vielleicht Mario Kart oder so.
Ja.
Dann kam das. Und wie auch Ace konnte ich einfach bestimmte Strecken nicht schaffen und was ich dann halt gemacht habe. Ich habe dann einfach den Spielstand von vorne angefangen, bis ich wieder bei der Strecke war und das war das Spiel für mich.
Ja, mir ging es teilweise ähnlich. Wir werden vielleicht im Gameplay noch drauf zu sprechen kommen, aber ich hatte vor allen Dingen ein bisschen Mühe damit, dass mir das Spiel nicht so viel erklärt hat, was gerade als Kind vielleicht noch etwas anspruchsvoller dann ist als später. Und dann habe ich noch eine etwas traurigere Anekdote dazu. Ich habe das Spiel nicht gleich zu Release gespielt auf meinem N64. Nein, ich habe es mir später mal von einem Freund ausgeliehen, passend zu meinem Geburtstag. Und dann wollten wir das spielen und das war am 11. September 2001. Und dann aus irgendeinem Grund wollten da alle den Fernseher belagern, den eigentlich ich jetzt hier nutzen wollte, um das Spiel zu spielen, weil die halt alle irgendwie sehen wollten, wie die Flugzeuge da in die Türme fliegen. Und deshalb ist mir das Spiel noch in etwas trauriger Erinnerung geblieben.
Oh nein.
Ich habe das Spiel natürlich jetzt in Vorbereitung zu dieser Episode nochmal gespielt. Wie man das am besten macht, werden wir wie immer gegen Ende beantworten. Und was mir da sofort aufgefallen ist, und ich hatte es nicht ganz so in Erinnerung, ich habe es vorhin angetönt, das Spiel erklärt irgendwie wenig. Gleiches gilt auch für die Story. Darf ich behaupten, dass das Spiel eigentlich keine Story hat?
Ja, also das Spiel an sich selber hat wirklich keine Story. Also da hast du halt nur die Strecken, die du da fahren kannst. Schaltest später nochmal ein paar extra Strecken frei, aber wirklich Story gibt es da nicht. Allerdings gibt es schon eine Hintergrundstory zu dem Spiel. Die kannst du aber nicht in dem Spiel erfahren. Die musst du dir dann auf Seiten wie zum Beispiel Wikipedia angucken. Da kannst du ganz viel, ganz viel Lore. Das ist jetzt halt das englische Wort, aber da steht super viel drin zu der Hintergrundgeschichte von den Podracern und was die vorher gemacht haben und auch zu den Strecken.
Und das ist jetzt alles Legends Canon übrigens, also muss man noch erwähnen, um hier wieder super nerdig zu sein. Naja, das Spiel basiert halt schon auf dieser einen Szene aus Star Wars Episode 1 und es sind tatsächlich 1:1 alle Charaktere, die auch in irgendeiner Form im Spiel zu sehen sind. Also
im Film meinst du?
Auch solche, die nur kurz im Hintergrund zu sehen sind, sind dann halt ein voller Podracer in diesem Spiel, der auch eine eigene Strecke hat, wo er Streckenfavorit ist.
Mhm.
Man hat sich dann halt noch andere Planeten also ausgedacht, so thematische, die zum Teil mehrere Strecken haben, die immer schwieriger werden.
Okay, ja.
Ich weiß jetzt nicht, in welcher Form dieses ganze Material released wurde für die einzelnen Podracer, aber ja, in der Wikipedia kann man das stöbern und dann rausfinden, dass eben zum Beispiel Aldar Bido ist eigentlich so ein Kopfgeldjäger und ist dann dieses Rennen gekommen, um, glaubst du, den Sebulba zu töten und solche Sachen. Wenn man solche nerdigen Sachen mag, dann bietet das Spiel schon einiges.
Okay, auch hier sei also nochmal auf die Shownotes verwiesen. Links in der Beschreibung bei dir in der Podcast-App, da werde ich auch noch eine Wikipedia dazu verlinken. Damit würde ich meinen, verlassen wir jetzt die Story schon. Wie gesagt, wirklich viel im Spiel selber gibt es dazu halt nicht. Was wir halt tun, ist Rennen fahren und damit leiten wir gleich über zum hier wohl wichtigsten Teil, nämlich zum Gameplay. Bevor wir in die einzelnen Mechaniken hier einsteigen, kurz die Frage, wie sind die Rennen grundsätzlich aufgebaut? Was kann ich machen, wenn ich das Spiel da starte?
Das Spiel ist ein Sci-Fi-Racer, dieses Subgenre von Rennspielen. Das heißt, man hat ein schwebendes Gefährt, den Podracer, und erreicht außergewöhnlich hohe Geschwindigkeiten und das ganze Level-Design ist darauf ausgerichtet, dass es dieses superschnelle Spielgefühl gibt. Das spezielle Gimmick des Spiels, würde ich mal sagen, ist einerseits die Upgrade-Mechanik, dass man da die einzelnen Teile des Podracers hat, die verschiedenen Stats repräsentieren und da kann man bessere sich kaufen mit dem Preisgeld und die können auch Schaden nehmen in den Rennen und man muss sie mit Droiden reparieren. Und das andere, wenn man jetzt nur vom Gameplay ausgeht, ist dieses, würde ich sagen, was es wirklich ausmacht, ist dieses Spielgefühl, das ich so noch nie in einem anderen Spiel gesehen habe. Man hat da diese zwei Triebwerke und hinten ist dann das Cockpit angemacht an diesen Seilen, was auch immer das sind, man fährt und steuert dann diese Triebwerke und mit einer gewissen Verzögerung kommt dann das Cockpit mit. Und das ist so dieses Podracer-Gefühl. Man ist nicht einfach irgendein steifes Fahrzeug, das das sehr direkt steuert. Es gibt da wirklich Fahrzeuge, die eine beträchtliche Verzögerung in der Steuerung haben, wo man wirklich sich dran gewöhnen muss, so zu spielen.
Okay, interessant. Und wie sind die Rennen aufgebaut? Also ich kann ja nicht einfach nur eines wählen und das war's dann. Das ist ja schon in einer Art, ich nenne es jetzt mal Cup aufgebaut, wenn man vielleicht noch sowas wie ein Mario Kart im Kopf hat.
Ja, genau. Also es gibt am Anfang gibt es drei Cups, wie du gerade schon gesagt hast. Die kann man auch alle vom Anfang an anspielen, aber immer nur die erste Strecke davon. Sobald man die Strecke mindestens als Vierter abschließt in dem Turniermodus des Spiels, schaltet man die nächste Strecke frei in diesem Cup. Und das geht dann so weiter bis zur letzten. Wenn man die letzte Strecke auch als Vierter oder besser abgeschlossen hat, schaltet man nochmal ein Bonusrennen frei. Das ist dann auch nochmal quasi ein gesonderter Cup, hat aber im Vergleich zu den anderen drei Cups, die alle 7 Rennen haben, dann nur 4 Rennen.
Bei den Cups, die KI wird schneller und von diesen Welten, da kommen jeweils die schwierigeren Versionen der Strecken und meistens bedeutet das auch, dass sie dann länger werden.
Okay.
Was nicht immer genau übereinstimmt. Also es gibt auch kürzere Versionen der Strecken, die man als schwerer bezeichnen kann. Ich glaube, du weißt, was ich meine, Ace.
Ja, klar. Gibt es das eine Beispiel, was heraussticht, was die Strecke kennen bestimmt noch viele, die das Spiel damals gespielt haben. Das ist die 6. Strecke im ersten Cup, die nennt sich Vengeance. Und die hat eine dieser extrem langen Gravitationsröhren. Und da können sich bestimmt, wie gesagt, viele noch dran erinnern.
Da kommt mir wieder ein bisschen was an Erinnerung zurück.
Die Schwierigkeit kann manchmal ein bisschen unregelmäßig sein. Dann gibt es Strecken, die sind irgendwie im Galactic Circuit, also im dritten, die aber erst vergleichsweise okay sind, obwohl die vorherige im gleichen Cup noch schwieriger war. Also man hat dieses berüchtigte Grapevine Gateway und danach kommt quasi eine Strecke, die eine richtige Verschnaufpause darstellt. Ich glaube, die KI ist auch nicht auf jeder Einzelstrecke gleich gut.
Okay.
Also das Spiel ist auch berüchtigt durch seine Schwierigkeit. Also wie auch wir es erzählt haben, viele haben das zumindest als Kind nicht durchspielen können. Und die KI, die hat das berühmte Rubberbanding, wie man es früher oft gesehen hat. Also die hält immer mit einem mit. Also selbst bei Speedrunnern ist das keine Ausnahme.
Das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, aber vielleicht ist das in den ersten Leveln auch noch ein bisschen weniger ausgeprägt.
Ja. Aber das gehört ja fast schon dazu, zu dem Genre der Sci-Fi-Racer, dass die super schwer sein müssen.
Und es gibt, meine ich, immer ungefähr einen Gegner, der noch herausstechend besser ist als die anderen.
Ja, das ist in der Regel der Streckenfavorit. Der kommt eigentlich immer, also wenn du, sagen wir mal, du wirst immer Erster, dann wird der Streckenfavorit immer Zweiter hinter dir.
Okay, ja, das habe ich da auch noch so in Erinnerung, richtig.
Du bekommst dann einen Podracer, wenn du ihn besiegst.
Ja, das kommt halt auch noch dazu. Du hast am Anfang eine kleine Auswahl von Podracern, die sind aber alle nichts Besonderes. Die richtig guten schaltest du dann erst im Laufe des Spiels frei. Wenn du, da musst du dann aber auch erst dafür werden auf der jeweiligen Strecke, um dann von dem Streckenfavoriten den Podracer zu bekommen.
Okay. Und was passiert, wenn ich alle Rennen gespielt habe? Dann ist einfach, ja, hier alle Rennen gespielt, toll, Credits, Ende.
Die Credits gibt es spezifisch, wenn du das Punta Classic-Rennen durchspielst, was das ist, was aus dem Film bekannt ist. Theoretisch kannst du also einfach nur die 7 Rennen spielen, die man braucht, den gesamten Galactic Circuit, und so hast du technisch gesehen das Spiel durchgespielt. Ist halt einfach ziemlich schwierig, das so zu machen, weil das alles die schwersten Strecken sind.
Aha.
Nach dem Bunta Classic kommen zwar die Credits, allerdings gibt es 2 Rennen, die erst freigeschaltet werden, sobald man das Bunta Classic als Erster abgeschlossen hat. Und das sind die letzten beiden Rennen dieses Invitational Circuits, den ich gerade schon angesprochen habe. Das sind diese Bonusrennen, die man freischaltet. Und die schaltet man halt frei, sobald man Erster wird im letzten Rennen von jedem Cup. Dann gibt es jeweils ein Rennen und wenn man diese alle 3 freigeschaltet hat, gibt es nochmal 1 obendrauf. Also theoretisch hat man selbst nach den Credits noch ein paar Strecken, die man spielen kann.
Und man kann den berühmten Mirror Mode, den man aus vielen Spielen kennt, freischalten.
Die Strecken nochmal gespiegelt.
Ja, und interessanterweise speichert das Spiel dort die Zeiten separat.
Okay, das ist ja schon mal gut. Jetzt haben wir über die Strecken gesprochen, über das Fahren selber, nur ein bisschen zu Beginn. Dann haben wir auch noch ein Upgrade-System angerissen, das sehr zentral ist. Darauf kommen wir dann so gleich noch zu reden. Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen genauer wissen, wie man denn da fährt. Da gibt es ja schon noch so die eine oder andere spezielle Mechanik plus noch eine Kuriosität bezüglich einem Controller. Was kann ich da denn Schönes machen, was vielleicht dieses Spiel auch noch ein bisschen von üblichen Racern abhebt?
Zuallererst mal gibt es natürlich diese Boost-Mechanik. Das ist quasi so eine Art Nachbrenner in dem Podracer. Die kann man in jedem Podracer aktivieren und dann ist man halt um einiges schneller, als wenn man ihn nicht benutzt. Hat aber halt auch eine schlechtere Lenkung. Das ist halt besonders wichtig, wenn man wirklich so schnell wie möglich sich vorbewegen will.
Mhm. Und es kommt dazu, dass wenn man in diesem Boost drin ist, dann explodiert man einfach in den meisten Fällen, wenn man irgendwas berührt. Das ist ein gewisses Risiko dabei und es gibt ja auch eine recht doch komplexe Mechanik von Schaden an den Triebwerken. Das ist nicht wie so bei einem F-Zero, wo man einfach eine Energieleiste hat, die dann einfach runtergeht, wenn man irgendwo reinfährt, sondern bei Star Wars Racer ist das effektiv so, dass diese Triebwerke links und rechts, die haben getrennte Bereiche, die einzeln Schaden nehmen, je nachdem, wie man mit irgendwas kollidiert. Und die muss man dann auch entsprechend im Auge behalten und reparieren, wenn es nötig ist.
Wirkt sich ein halb beschädigtes Teil dann auch im Gameplay aus oder ist das einfach mehr nur wie eine Health Bar und wenn da mal was kaputt ist, ja, dann fliege ich halt in die Luft?
Nee, das hat auch Einfluss auf deine Lenkung tatsächlich. Also wenn dein rechtes Triebwerk Schaden genommen hat und der Schaden schon im roten Bereich ist, also es gibt verschiedene Farben, die halt quasi angeben, in welchem Zustand dein Triebwerk ist. Das geht von grün über gelb nach orange bis rot. Mhm. Und sobald du ein rotes Triebwerk hast, sagen wir mal, dein rechtes Triebwerk ist rot, heißt in der Theorie, du kriegst nicht mehr so viel Vorschub aus diesem Triebwerk. Das heißt, wenn du eine Linkskurve nehmen willst, ist das alles ein bisschen schwerer, wenn dein rechtes Triebwerk beschädigt ist.
Und man kann ja auch sehr leicht sich beschädigen durch das Boosten. Also nicht nur, wenn man einfach massiven Schaden nimmt, sondern man kann auch überhitzen und dann fängt man Feuer und dann wird der Schaden sehr schnell riesig.
Das heißt, ich darf nicht ständig boosten. Das ist genau das, was das Überhitzen dann verhindern will. Ich muss das immer mal wieder kontrollieren und da kurz eine Pause machen und dann kann ich wieder boosten.
So, wenn du es komplett perfekt machen willst, musst du quasi immer genau dann aufhören, wenn du gerade Feuer fangen würdest.
Okay. Jetzt habe ich in der Vorbereitung zu dieser Episode gesehen, dass man, warum und wie auch immer, dieses Spiel, ich weiß es zumindest vom N64, mit zwei Controller spielen kann. Und ich rede jetzt hier nicht von Multiplayer, ich rede von Singleplayer. Ich selber habe zwei Controller in der Hand.
Davon habe ich gehört. Ich glaube, das gibt es auch in GoldenEye, so eine Kuriosität.
Ja.
Und ich habe es ehrlich gesagt noch nicht probiert.
Also ich glaube, das geht auch tatsächlich nur auf der N64. Ich glaube, auf dem PC kann man das nicht machen. Da braucht man zwei N64-Controller für.
Ja.
Und muss die, glaube ich, in einen in Port 1 und ich glaube, einen den anderen in Port 4 stecken. Und dann kann man halt mit den beiden Control-Sticks deine beiden Turbinen separat kontrollieren. Also du kannst da zum Beispiel den rechten Control-Stick voll nach vorne schieben und den linken zurückziehen.
Aha.
Und dann hast du deine volle Power auf dem rechten Triebwerk und keine mehr auf dem linken und machst deswegen dann halt auch eine Rechtskurve. Also du steuerst dann damit quasi.
Ace, ich fände es jetzt großartig, wenn sich rausstellen würde, dass das die schnellste Variante ist, das Spiel zu spielen.
Das war jetzt gerade meine Anschlussfrage. Ich kann mir jetzt ganz ehrlich vorstellen, dass das Vorteile haben kann, weil man doch viel mehr Kontrolle über die Lenkung hat.
Ja, also rein theoretisch ist das auch so. Es gibt aber noch einige andere Steuerungsaspekte, die man kontrollieren muss. Und wenn man zwei Controller in der Hand hat, und mit beiden Daumen diese beiden Sticks benutzt, dann hat man nicht mehr so viel Platz für andere Knöpfe, die man noch drücken muss. Und,
okay, ja, stimmt.
Ja, vielleicht wäre das ja was für eine kooperative Geschichte.
Ja, das könnte man sich vielleicht überlegen, das war ja.
Ja, wenn du schon andere Steuerungselemente ansprichst, die einem während einem Rennen so begegnen, dann führ die doch kurz bitte aus. Was soll ich denn da noch so drücken, damit ich dann möglichst schnell bin?
Im Vergleich zu klassischen Rennspielen gibt es da einen großen Unterschied und das ist, man kann auch seine Höhlenelemente kontrollieren, sag ich mal. Also du kannst nicht nur links und nach rechts lenken, sondern du kannst auch die Nase von deinem Podracer hochziehen oder nach unten drücken. Und das hat halt vor allem Auswirkungen, wenn du in der Luft bist.
Okay.
Wenn du in der Luft deine Nase hochziehst, dann fliegst du in einem anderen Winkel, in einem viel größeren Bogen, als wenn du die Nase nach unten drückst in der Luft.
Mhm.
Das addiert jetzt zum Beispiel schon mal eine Dimension dazu. in der Steuerung.
Ja,
und absolut, davon abgesehen gibt es noch die Reparatur, den Reparaturknopf quasi, den man auch braucht. Wie gesagt, wenn deine Turbinen Schaden nehmen, dann kann man die auch reparieren. Ja, das ist halt auch eine Möglichkeit, die du während des Rennens offen haben musst. Und okay, das ist halt schwer. Wie gesagt, wenn du mit beiden Händen zwei Controller bedienst, dann hast du nicht mehr genug Knöpfe, um alles dienen zu können, was du brauchst.
Ja, und es gibt ja noch diesen Knopf, um zu driften quasi. Aber das Spiel hat einen gewissen Survival-Aspekt mit dem Reparieren und so. Also obwohl es nicht intensiv dich jetzt bestrafen würde, wenn man einmal explodiert. Also man verliert ein paar Sekunden und kann dann weiterfahren. Also es ist nicht so Permadeath oder so.
Wenn wir jetzt immer von Schaden reden und gerade Leute vielleicht sowas wie ein Mario Kart im Hinterkopf haben, auch wenn es nicht wirklich vergleichbar ist, glaube ich, müssen wir hier noch schnell klarstellen, sowas wie Schießen und Power-Ups und Laserkanonen und sowas, das gibt's hier nicht. Also man bekämpft sich höchstens durchs Rammen, aber eigentlich will man sich einfach überholen und durchfahren, ne?
Ja, genau. Also sowas wie Power-Ups oder irgendwelche Items gibt's gar nicht.
Also so als Easter Egg gibt's diesen Flammenwerfer von Sebulba, so als Anspielung darauf, dass Sebulba eben der Dreckige ist, der schummelt bei den Rennen, aber er hat tatsächlich keine Auswirkungen auf die KI.
Okay, und Betäubungslaserverbindung zwischen den Triebwerken ist auch nicht im Gameplay umgesetzt, ne?
Du hast absolut nichts, es ist einfach nur traditionell waffenloses Rennen.
Okay.
Also das Einzige, wie du gerade schon gesagt hast, ist Rammen. Die KI macht das manchmal ganz gerne. Entweder wenn du die gerade überholen willst oder wenn die dich überholen, rammen die dich eben von der Seite.
Okay.
Und da kann das halt schnell mal passieren, dass dein Podracer einfach explodiert.
Hm.
Aber das ist auch wirklich der einzige Aspekt. Davon abgesehen geht es wirklich nur darum, dass du halt diesen Pod steuerst und möglichst keine Wände berührst bei den hohen Geschwindigkeiten, die du fährst.
Was es dafür gibt, und das haben wir vorhin kurz angesprochen, es gibt ein, ich nenne es jetzt mal Item oder zumindest Upgrade-System außerhalb des Rennens. Wie funktioniert das?
Es gibt ja da diese Figur aus dem Film. Das ist der Watto, der so Sachen sagt. I'm betting a heavily on the Sebulba. He always wins. Mit seinem wunderbaren Akzent. Und der verkauft halt bessere Upgrades für die Podracer. Also für Topspeed oder Beschleunigung oder irgendwie Reparaturwert, Kühlung.
Mhm.
Am Anfang hat er halt nicht so viel in seinem Laden. Je nachdem, wie viele Rennen man gewinnt, da erweitert sich sein Sortiment. Und die, die man dort kauft, sind dann natürlich perfekt und recht teuer. Es gibt es aber die Möglichkeit, dass man auf Wattos Schrottplatz geht und dort ein zufallsgeneriertes Inventar findet an beschädigten Teilen. Und da kann man dann natürlich, wenn man es darauf anlegen will, spekulieren auf ein gutes Angebot. Man kann sogar Geld machen mit diesem System. Also das heißt, man kauft ein super beschädigtes Teil, macht ein Rennen und dann hat man seinen Droiden, der das repariert und dann verkauft man das Teil wieder, indem man ein anderes kauft.
Also dass ich es richtig verstehe, ich kaufe es kaputt, baue das kaputt in meinen Podracer,
genau,
fahre mit dem ein Rennen, während das Teil kaputt ist, repariere das über die normale Reparaturmechanik während des Rennens.
Nein, nicht. Also das Ding ist, es gibt ja dann noch diese Droiden, die der Podracer hat. Am Anfang nur einen, kann aber auch mehrere kaufen. Und die sorgen halt dafür, dass der Schaden, der auf die Teile zugefügt wird, begrenzt wird. Am Anfang kann man nicht beschädigt werden, aber sagen wir, wir haben ein besseres Teil gekauft. Das kann Schaden nehmen. Wenn man dann einen Droiden hat, dann wird das halt automatisch wieder repariert nach dem Rennen und man hat es immer noch perfekt. Rennen. Genau.
Man repariert sich aber auch im Rennen, oder nicht?
Das ist eine getrennte, das ist Mechanik, das ist quasi nur Gameplay.
Okay, dann habe ich das durcheinander gebracht. Okay.
Das verwirrt immer wieder gewisse Leute und ehrlich gesagt, ich habe bis heute auch nicht rausgefunden, wie das Spiel es berechnet, wie die Teile nach Schaden nehmen. Die Grundteile sind quasi unzerstörbar und alles, was besser ist als die, kann Schaden nehmen. Und wenn man genau gleich viele quasi bessere Teile wie Droiden hat, nimmt man nie Schaden.
Okay.
Es ist ein gewisser Glücksfaktor drin. Und mit diesem System, mit kaputte Teile kaufen, sie auf Full Health reparieren, kann man eben theoretisch sogar noch extra Geld verdienen. Es ist recht ein komplexes System, das auch das Spiel einzigartig macht darum.
für mich war das auch ein großer Motivationsfaktor, so wie ich mich erinnere damals. Ich will jetzt nicht das Wort RPG in den Raum werfen, aber es hat so ein bisschen was von ich sammle Geld und upgrade mich selber und ich will dieses Teil, ich brauche noch so viel Geld, dann muss ich halt noch weiterfahren und Geld gewinnen und irgendwann kann ich es kaufen.
Die Upgrades, die motivieren da einen schon zum Weiterfahren, vor allem weil die deinen Pod auch spürbar besser machen. Also du kaufst dann so ein Top-Speed-Upgrade und du merkst direkt, okay, ich bin jetzt mal eben 40 km schneller und das gleiche Geld hat auch, sagen wir mal, du kaufst ein Handling-Upgrade und merkst, okay, auf einmal kann ich meinen Pod richtig gut bedienen, der geht richtig gut durch die Kurven. Also da ändert sich dann halt auch das Gameplay durch die Upgrades, während man es durchspielt.
Und man merkt auch von der Schwierigkeit der KI an, also das Spiel erwartet, dass man dieses System nutzt.
Sonst hat man irgendwann dann keine Chance mehr.
Wenn man ein Speedrunner ist, so, aber es wird schon immer schwieriger.
Ich würde meinen, damit haben wir doch schon perfekt übergeleitet in ein Thema, das hier natürlich besprochen werden muss, nämlich Speedrunning. Wir haben jetzt zuvor im Game Talk von diversen Mechaniken gesprochen und wie es sich mit dem Speedrunning halt so verhält, nehme ich an, dass man die möglichst ausnutzen muss, um die bestmöglichen Geschwindigkeiten und Rundenzeiten zu erreichen. Jetzt, ihr beide kennt euch damit aus. Ace, du bist ja sogar Rekordhalter auf diversen Strecken. Kannst du uns vielleicht mal zum Anfang einen kurzen Abriss liefern? Was muss ich denn so machen, um an die schnellen Zeiten zu kommen? Jetzt mal abgesehen von fast fehlerfrei fahren.
Es gibt mehrere Faktoren, die da tatsächlich eine Rolle spielen. Und der mit Abstand größte ist halt das Boosting, was wir vorhin schon angesprochen haben, dieser Nachbrenner, den man in seinem Porto S hat. Und vor allem bei Zeitfahren ist das so, dass man immer möglichst lange Boosts machen will. Also man hat zum Beispiel eine lange Gerade da und man will die ganze Gerade lang boosten und den Boost so lange wie möglich halten und danach wieder deine Turbinen abkühlen lassen und danach wieder so lange wie möglich boosten. Und gleichzeitig dabei immer nur die kürzmöglichste Strecke zurücklegen. Also man wirklich muss sich wirklich Rennlinien auch suchen in dem Spiel hier.
Und wie ich es jetzt einfach so von Speedruns kenne, muss man wahrscheinlich auch so den einen oder anderen Out-of-Bounds-Sprung oder sowas machen.
Also das muss man zuallererst mal nicht. Das kann man natürlich tun. Wir trennen das aber in unseren Leaderboards. Wir haben da Zeiten, einmal für, wir nennen das entweder Skips oder keine Skips. Und wenn man dann halt so Sachen macht wie eine Wand hochfahren und dann out of bounds gehen und dann einen Teil der Strecke skippen, das nennen wir dann Skip. Und das haben wir dann auch, wie gesagt, in separaten Leaderboards. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, okay, ich habe aber keine Lust auf Skips, für mich ist das Cheaten, ich will das Spiel so spielen, wie es ist, dann kann er das auch tun. Also da haben wir dann auch die Leaderboards für.
Okay, interessant. Das war jetzt, ich nenne es jetzt den fahrerischen Teil auf der Strecke. Da muss man natürlich möglichst exakt fahren. Jetzt haben wir aber vorhin gelernt, dass dieses Upgrade-System auch sehr zentral ist fürs Spiel, auch wenn man es nur schon casual spielt. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass man das auch noch möglichst optimieren muss, um am Ende einen guten Speedrun hinzulegen.
Bei Speedrunning muss man hier ja auch unterscheiden zwischen diesen Streckenrekorden, wo man einfach mit dem Upgrade-Setup, das halt gerade gut ist, herangeht oder auch ohne Upgrades und diesen Full-Game-Runs, dass man so 100% alle Strecken macht oder irgendwie nur einen der Circuits, nur bis zu den Credits, was auch immer. Und da kann dann halt die Planung der Route dazu, da kann man dann so richtig dieses Upgrade-System ausnutzen. Da gibt es diese wunderbare Route, dass man, bevor das erste Rennen beginnt, bereits sich auf das Glück einlässt, auf dem Schrottplatz das niedrigste Topspeed-Upgrade zu finden, das dann gerade so kaputt ist, dass man es sich knapp noch leisten kann mit dem Startgeld und dann geht man mit einem leicht besseren Teil ins erste Rennen. Nach dem Rennen wird dieses Teil repariert sein und man kann sich beim Kauf des nächsten Teils im Schrottplatz abziehen lassen, den Wert dieses vollen Teils. Und so hat man eine bessere Ausgangslage für das Glück in den nächsten Stationen auf dem Schrottplatz. Das ist so dieses Routing. Und hinzu kommt halt noch, ja, was für einen Charakter benutzt man? Benutze ich diesen super schwierig zu steuernden, aber sehr schnellen Charakter? Also so diese Aldarbidos und wie sie alle heißen. Oder nehme ich halt ein bisschen eine Einbuße beim Topspeed in Kauf und habe es dafür sicherer. das sehr spannend, weil nicht jedes Rennspiel hat tatsächlich Routing.
Heißt aber auch, dass man vielleicht gerade zu Beginn oft mal resetten muss oder sollte, wenn man da auf Rekordkurs sein will.
Wenn man dann Weltrekorde will, gerade mit Upgrades, braucht man dann zum Teil dieses perfekte Glück, also diese perfekte RNG.
Okay, verstehe.
Und darüber haben wir noch nicht mal gesprochen, dass das auch so ein toller Anteil des Spiels ist, dass so viele der Charaktere effektiv benutzbar sind für den Speedrun. Man hat nicht einfach nur einen, den man immer benutzt. Man kann die so richtig ausnutzen, ihre Unterschiede.
Okay, das ist aber schön. Also es gibt nicht so die fahrende Uhr aus Diddy Kong Racing, sondern es gibt da wirklich so die verschiedenen, okay.
Ah, du erinnerst dich noch an unseren Diddy Kong Racing Podcast.
Das unterscheidet sich halt vor allem in den Kategorien. Also je nachdem, was man da macht, ob man jetzt halt so einen ganzen Cup-Speedrun oder ob man sich auf eine einzelne Strecke fokussiert oder halt welchen Cup man dann speedrun, das ist immer unterschiedlich, welcher Podracer da dann gerade der beste ist.
Okay. Ich habe jetzt Rekorde in den Ring geworfen. Ace, du als Rekordhalter auf diversen Strecken, erzähl uns doch mal kurz, wie machst du das? Wie oft übst du das? Was für Rekorde hast du im Moment gerade aufgestellt?
Im Moment habe ich mich vor allem auf diese einzelnen Streckenrekorde fokussiert, die der Andi vorhin schon mal angesprochen hat. Da gibt es halt die Unterscheidung zwischen der schnellsten Runde und der schnellsten drei Runden, die man fahren kann. Also wir nennen das One Lap und Three Lap.
Also drei Runden, muss man vielleicht schnell sagen, ist halt einfach das ganze Rennen auf der Strecke.
Genau, also einfach nur so, wie man es auch im Spiel dann vorfinden würde.
Mhm.
Ja, darauf habe ich mich in letzter Zeit fokussiert. Die meisten der Rekorde habe ich. Es gibt einen Runner, oder sollte ich lieber sagen eine Runnerin, die auch noch welche hält. Ich glaube, sie hält im Moment noch 13 und ich habe 36. Und dann gibt es noch einen anderen Runner, der noch einen Rekord hält. Und das halt jetzt mal auf die einzelnen Strecken bezogen.
Mhm.
Bezüglich zu dem, wie ich übe, ist das in der Regel so, dass ich mich erstmal darauf konzentriere, die schnellstmöglichste Runde zu fahren und schaue, okay, wie verhält sich jetzt meine neue Strategie auf der schnellsten Runde aus? Und wenn ich sehe, okay, ich habe eine neue Strategie und ich bin damit in der schnellsten Runde erfolgreich, versuche ich das auch im ganzen Rennen anzuwenden, also dann in den drei Runden.
Ja.
Ja, ich sag mal so 1 bis 2 Stunden pro Tag mache ich das in der Regel.
Okay,
manchmal
krass.
Auch ein bisschen länger.
Ach, interessant. Ja, du hast gesagt, du hast im letzten August angefangen, also das ist noch nicht mal ein Jahr her und schon hast du die größte Zahl aller Rekorde, also da hast du schon gerade einen ziemlichen Lauf gehabt.
Ja, habe ich auch, um ehrlich zu sein, nicht so erwartet. Also als ich angefangen habe, das zu spielen, wollte ich eigentlich nur mal, also ich fange mal woanders an. Ich habe mich schon lange für Speedruns interessiert und viel auf Twitch Speedruns angesehen und sowas. Und habe mir immer überlegt, okay, ist da nicht, vielleicht auch, gibt's nicht irgendein Spiel, was ich auch selber mal speedrunnen will.
Mhm.
Und dann habe ich tatsächlich auf YouTube ein Video gefunden, das war auf einem Speedrun-Marathon und das war tatsächlich von Andy, wie der dann den Any% ran gezeigt hat, also den Any%.
Hier sei noch kurz eingeschoben, es gibt schon einen eigenen Game Talk zum Thema Speedrunning, wo dann auch all die lustigen Begriffe ein bisschen genauer erklärt werden. Der wird natürlich auch verlinkt sein in den Shownotes zu dieser Episode.
Ja, also wie gesagt, als ich das Ganze angefangen habe, letzten August, hatte ich mir eigentlich nur zum Ziel gesetzt, mal zu gucken, wie ich denn so im Vergleich dastehen würde zu den richtig Guten. Und da habe ich halt gedacht, okay, guckst einfach mal, wie die Speedrunner das so machen.
Mhm.
Und ja, hab dann angefangen mit diesem Any% Run, wie man ihn ja nennt.
Ja.
Was halt einfach der Galactic Cup ist in diesem Spiel.
Any%, ich als Laie kann das vielleicht kurz erklären. Das bedeutet, ich will normal das Spiel durchspielen. Jetzt kann man hier sich streiten, was ist denn durchspielen. Heißt aber einfach so schnell, wie es irgendwie geht und der Spielfortschritt oder die Achievements etc. im Spiel sind mir ziemlich egal. Ich will einfach zum Ende.
Genau. Und das Ende ist eigentlich sogar in diesem Spiel relativ einfach definiert, weil es gibt nur einen spezifischen Ort, da kommen die Credits. Man schafft das Bunta Classic.
Ja, genau. Und da habe ich dann halt mit diesem Any% dran angefangen. Und schnell gemerkt, okay, das Spiel liegt mir eigentlich und hab's dann mal ein bisschen weitergespielt.
Mhm.
Und dann irgendwann habe ich dann tatsächlich auch meinen ersten Streckenrekord gehabt. Das war, glaube ich, auf der Strecke Beatles Wild Ride. Das ist einer der ersten Strecken.
Ja.
Ja, das hat mir dann immer mehr Motivation gegeben zu sehen, okay, ich kann tatsächlich mit den Speedrunner mithalten. Ich kann die tatsächlich sogar schlagen. Und als ich das gemerkt habe, habe ich halt erstmal gedacht, okay, das ist ja echt cool. Ich hätte nie gedacht, dass ich tatsächlich mal so gut werden könnte in dem Spiel.
Verstehe ich, ja.
vielleicht als Motivation an Leute, die sich überlegen, okay, habe ich Lust, sowas Kompetitives zu spielen, so ein altes Spiel, vielleicht mal Speedruns zu machen. Und ja, vielleicht überrascht ihr euch selber, wenn ihr es einfach mal ausprobiert.
Weißt du das gerade noch, Ace, war Cobalt schon dabei, als du hinzugekommen bist?
Ja, Cobalt war schon über ein Jahr dabei, als ich kam.
Cobalt ist ja eigentlich so für lange Zeit, bis Ace aufgetaucht ist, war die einfach unangefochten die Beste. Das heißt, ja, das Niveau war schon super hoch, als Ace dazugekommen ist.
Du darfst dich also geehrt fühlen, Ace.
Ja, definitiv. Also, wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich tatsächlich mal dann mehrere Rekorde irgendwann haben würde, aber so ist es halt gekommen.
Cool, schön. Andy, du runnst das Spiel ja auch. Mit weniger Rekorden, glaube ich, darf man sagen, aber nichtsdestotrotz, wie kam das bei dir?
Ja, bei mir ist die Geschichte ein bisschen eine andere. Ich habe mit Speedrunning wirklich so richtig angefangen im 2014 und das waren dann verschiedene Spiele. Star Wars Racer, das war ein Spiel, das noch bei mir rumlag. Ich habe das sehr viel von früher gespielt und da kam mir die Idee, das sollte man doch eigentlich auch speedrunnen können, so im klassischen Sinn, ein Full Game Run und so. Weil ich habe so die Jahre früher Videos davon auf YouTube geschaut und da mit diesen alten Größen der ersten Time Trial Community Kontakt aufgenommen. Also Nike Burger, wie die alle hießen, oder Game Draco. Das war halt so ein bisschen vor der Streaming-Ära. Die haben dann wirklich nur die Videos ausgetauscht auf YouTube und so. Ich habe das dann eigentlich modernisiert, habe dieses Leaderboard gemacht und versucht, dass Leute das auch ausprobieren. Ich habe es dann halt auf N64 gespielt und das musste schnell rausfinden, dass diese Version furchtbar ist im Vergleich mit PC.
Okay.
Aber ich bin ja treu geblieben. Ich bin ja jetzt nicht der Spieler, der intensiv auf die Rekorde geht. Meine Fähigkeiten sind beschränkt, aber ich bin mit viel Leidenschaft dabei und versuche, dieses Spiel zu bewerben, wo auch immer ich kann.
Das ist dann ja hier gerade eine super Gelegenheit.
Ja.
Und damit würde ich meinen, müssen wir in ein obligates Kapitel überleiten, wie es am Ende einer solchen Episode nicht fehlen darf. Wir wollen noch die Frage beantworten, ja, wie spielt man das denn jetzt? Wenn wir das Spiel dir da draußen jetzt schmackhaft machen konnten, sei es denn, um es einfach mal casual nachzuholen oder wieder mal zu spielen oder vielleicht ja sogar, um mit dem Speedrunning zu beginnen, ja, da müssen wir wissen, wie komme ich denn noch da dran? Wir haben gehört, es gibt diverse Versionen. Ich behaupte jetzt mal, die relevantesten wären theoretisch Dreamcast, N64 und PC.
Ja, so ist es. Also man muss sich vorstellen, der PC ist die Hauptversion, also das Urspiel. Und das kam dann halt 1999 raus auf einer CD-ROM. Und diese kann man heute noch spielen, wenn man sie hat. Kann je nachdem ein bisschen mühsam sein, das Setup hinzukriegen.
Ja.
Aber es ist prinzipiell möglich, diese Version zu spielen.
Jetzt wurde uns das aber ein bisschen einfacher gemacht im Zeitalter von Steam und GOG. Die Spiele gibt es nämlich auch da. Du, Andy, würdest aber ganz klar die GOG-Version empfehlen.
Ja, es gibt zwei Gründe da konkret. Erstens ist GOG tatsächlich nicht exakt die gleiche Version wie Steam. Es ist ein leicht besser angepasster Port, so von der Kompatibilität her. Man kann da zum Beispiel auf Steam irgendwelche Grafikfehler beobachten, die man auf GOG nicht hat.
Okay, gut.
Und du hast natürlich das Problem, dass Steam per se DRM besitzt, was bei GOG nicht der Fall ist. Das bedeutet, dass man bei GOG auch relativ leicht so wunderbare Sachen wie die Multiplayer-Mod der Community benutzen kann, wenn man das denn online spielen möchte.
Ja, da muss ich ganz kurz was zu sagen. Also erstmal, das Spiel ist natürlich kein Port. Ja, der PC-Release, der war eigenständig, also das ist nicht von Konsole geportet worden. Und zum anderen, das, was der Andi gerade gesagt hat, über diese Grafikbugs, die da teilweise in der Steam-Version sind, das liegt an einer veralteten DLL-Datei. Das kann man alles dann im Nachhinein noch fixen. Vor allem, wenn man dann hier zum Beispiel zu uns auf den Community-Discord stößt, da gibt es immer Leute, die einem da helfen. Worauf ich hinaus will, ist aber, dass die Steam-Version eigentlich genauso funktioniert wie die GOG-Version, hat allerdings Probleme, teilweise moderne Controller zu erkennen und crasht auch in der Regel etwas einfacher als die GOG-Version. Und deshalb empfehlen wir meistens einfach die GOG-Version zu holen, damit man halt die Up-to-Date-DLL-Datei da drin hat, die halt diese Grafikbugs wegmacht und damit man auch nicht so viele Probleme dann mit modernen Controllern hat.
Okay, vielen, vielen Dank für diese wertvollen Hinweise. Die GOG-Version werde ich natürlich auch verlinken in den Shownotes. Das kostet auch nicht alle Welt, also da sind wir aktuell bei ungefähr 10 Schweizer Franken, das heißt, es wird knapp 10 Euro sein, plus zum Zeitpunkt der Aufnahme reden wir mal wieder von 50% Rabatt. Sales gibt es ja alle paar Tage. Also wirklich viel Geld in die Hand nehmen muss man da wirklich nicht.
Ich sollte vielleicht noch von den Konsolenversionen reden, gerade als Konsolenrunner. Also viele haben dieses Spiel gekannt aus N64-Zeiten.
Ja,
wir alle hier haben es ja so kennengelernt. Ja. Und wie Ace gesagt hat, es wurde vom PC auf Konsolen geportet. Und während Dreamcast eine relativ nahe Version ist am PC, also im Prinzip einfach das Gleiche, einfach nicht ganz so gut, also mit riesigen Ladezeiten. N64 ist schon ein klarer Downgrade, wenn man die PC-Version kennt.
Okay.
Da sind wirklich sehr vereinfachte Texturen dabei und es läuft sehr viel weniger flüssig. Nur auf 24 FPS und sogar noch weniger, wenn man da in Europa spielt.
Dafür hätte man einen Splitscreen auf dem N64.
Das ist so.
Wie sieht es um das Preisniveau aus, wenn wir so eine Cartridge irgendwo gebraucht kaufen möchten? Muss man da eine Niere verkaufen oder geht das?
Also es ist kein Conker's Bad Fur Day. Es ist sicherlich teurer, als wenn man einen FIFA kauft, aber es ist jetzt nicht alle Welt.
Ja, also ich sehe, ich gucke gerade mal rein und so eine Cartridge kriegst du hier ab 10, 12 Euro tatsächlich schon.
Okay.
Zumindest bei eBay steht es hier drin. Vielleicht wird das auch noch höher. Ich weiß, wenn es wieder geboten wird.
Also ja, ja.
Da muss man kein Vermögen für ausgeben, ja, auch für die Konsolenversion.
Und das Spiel ist auch sein Geld wert, finde ich. Es hat viel Content, weil es ist sehr großen Wiederspiel wert, durch das, dass es ein Rennspiel ist, wo immer die Motivation da ist, noch ein bisschen bessere Rekorde zu machen. Man hat so viele Charaktere, die man ausprobieren kann.
Ja. Wenn jetzt einer ganz konkret einsteigen möchte mit diesem Spiel, mit Blick auf Speedrunning, wo sollen wir den jetzt hinlotsen? Wo soll sich der mal melden? Wo soll der reingucken?
Also auf jeden Fall mal auf den Star Wars Racer Community Discord schauen oder einfach mal beitreten, sag ich mal. Der ist auch nicht nur auf Speedrunning ausgelegt, wir haben da auch eine Multiplayer-Seite und eine Modding-Seite, wo aktiv die Community noch dabei ist. Also wir halten in der Regel wöchentliche Multiplayer-Races, dafür haben wir eine eigene Multiplayer-Mod und das machen wir mit virtuellen Netzwerkprogrammen wie zum Beispiel Hamachi.
Ja.
Oder Zero Tier One. Manche kennen das vielleicht.
Ja, früher brauchte man sowas mal noch für Age of Empires, aber davon gibt es ja jetzt auch Remakes und so. Ja, ja.
Mittlerweile ist der Discord schon ziemlich groß. Wir haben, glaube ich, 500 Mitglieder.
Boah.
Und es gibt viele Leute, die da einfach nur sind, weil sie das Spiel mögen. Aber es gibt genauso viele, die da sind, weil sie Multiplayer spielen. Und die ganzen Speedrunner sind da natürlich auch drauf.
Schön. Werde ich natürlich auch verlinken in den Shownotes zu dieser Episode.
Wenn du mir 2014 gesagt hättest, dass das Spiel mal so lebendig sein wird.
Ja, schön. Da hast du deine Mission ja eigentlich erfüllt, Andy.
Kann man sagen.
Ace, du hast Mods angesprochen. Es gibt da insbesondere jemanden aus der Community, der das noch eine Stufe weiter treibt oder getrieben hat. Die Rede ist von einem noch gar nicht so alten Unreal Engine 4 Remake. Es sei darauf hingewiesen, ja, es gibt einen Versuch eines unfertigen Remakes dieses Spiels in der Unreal 4 Engine. Also es gibt offenbar noch weitergehende Projekte. Ihr habt euch die angeschaut oder teilweise sogar gespielt.
Das bekannteste ist wahrscheinlich das Remake in der Unreal Engine 4. Das hat auf YouTube, glaube ich, weiß nicht, 2-3 Millionen Views tatsächlich gekriegt. Da hat jemand quasi die letzte Strecke oder einen Teil der letzten Strecke in der Unreal Engine nachgebaut und halt auch die Podracer-Modelle und alles und hat dann basierend auf dem Original so eine kleine Demo gebaut mit richtig guter Grafik und richtig tollem Sound und das sieht halt super klasse aus. Ich habe es allerdings selber nicht gespielt, also ich kann da jetzt nichts zum Gameplay sagen, aber vom Ansehen her muss ich sagen, das Geschwindigkeitsgefühl kam noch nicht so rüber wie im Original.
Aha.
Aber wie gesagt, es ist halt auch nur im Moment eine Demo zum Anschauen. Da kann man, glaube ich, eine Strecke spielen, mehr ist das nicht.
Ja.
Und ja, da kann sich natürlich noch viel tun.
werde ich selbstverständlich auch verlinken in den Shownotes. Du, Andy, du hast das sogar gespielt.
Ich habe das gespielt, so als Hausaufgabe für diesen Podcast. Es ist, muss ich sagen, muss in einer sehr frühen Phase. Eben, man hat nur eine Strecke, einen Podracer und das Spielgefühl ist wirklich noch gar nicht vorhanden.
Mhm.
Die Steuerung ist wirklich sehr limitiert. Man hat das Boosten immerhin.
Mhm, klar.
Ich konnte das Driften nicht finden oder das Reparieren. Vielleicht war ich auch ein bisschen zu dumm dafür. Aber es hat sich bis jetzt noch gar nicht angefühlt. Die Physik ist recht anders. Und die Strecke war, wie ich gesehen habe, auch recht frei interpretiert. Man hat sich da nicht orientiert an der Strecke aus dem Spiel.
Okay.
Vielleicht haben sie einfach den Film geschaut und irgendwie von dort her sich das vorstellt. Ich weiß nicht ganz. Es ist definitiv hübsch, mein PC. Der ist ein bisschen in die Knie gegangen, muss ich zugeben.
Abgesehen von dieser Unreal 4 Demo gibt es auch noch ein Projekt, das heißt OpenSWE1A. SWE1A ist halt einfach nur eine Abkürzung für die Initialien des Spiels. Und das ist halt ein Projekt, das hat JFoxWorks gestartet. Da hat er quasi versucht, auch mit einigen Leuten, die ihm da geholfen haben, das Spiel quasi zu reverse-engineeren. Also von hinten drauf einmal aufzuarbeiten, einmal durch den Code gucken, gucken, wie ist es aufgebaut und dann versuchen, das Spiel von Grund auf selber nochmal neu aufzubauen und damit halt die ganzen Unebenheiten auszugleichen. Denn das, was ich gerade anspreche, ist nur für den PC relevant. Bei den Konsolen ist das natürlich, da laufen die Spiele immer noch so gut wie vor 20 Jahren.
Ja, ja,
aber wenn du jetzt das Spiel auf einem modernen System installierst, können da gerne mal so ein paar Problemchen auftreten. Vor allem, wenn du dann Multiplayer spielen willst, wie wir vorhin angesprochen haben, weil der Multiplayer mit einer extrem veralteten Verbindungsart und Weise arbeitet.
Okay.
Und ja, da gibt's halt auf unserem Community-Discord, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, gibt's abgesehen vom JFox noch einen Haufen von anderen Moddern, die auch teilweise zu diesem OpenSWE1A-Projekt beitragen oder halt auch noch andere kleine Sachen machen. Wir haben zum Beispiel einen Modder gehabt, der hat, glaube ich, vor 2 Monaten so ein kleines Programm geschrieben, um die KI besser zu machen.
Aha.
Also wenn da jemand sagt, okay, das Spiel ist mir zu einfach, ich will eigentlich mal eine Herausforderung haben, aber ich habe keine Lust jetzt tatsächlich zu speedrunnen, dann kann er sich ja mal diese Mod runterladen, die KI stärker macht. Das ist halt nochmal eine andere Herausforderung als einfach nur auf die besten Zeiten zu gehen.
Werde ich natürlich nach Möglichkeit auch hier verlinken in den Shownotes. Damit haben wir sehr ausführlich natürlich über dieses Spiel gesprochen. Falls du da draußen auch noch gewisse Erinnerungen an dieses Spiel haben solltest, lass es uns doch wissen, zum Beispiel via Kommentarfunktion unterhalb dieser Episode oder Mail oder Twitter, Facebook, wie auch immer, findest du alles in der Beschreibung zu dieser Episode in deinem Podcatcher. Dann muss ich mich natürlich hier in erster Linie bei meinen 2 super Gästen bedanken. Vielen, vielen Dank, Andy. Vielen, vielen Dank, Ace. Ihr wisst ja unglaublich viel über dieses Spiel. Wahrscheinlich viel mehr, als man in so einen Podcast hier je reinpacken könnte. Aber wir müssen das natürlich ein bisschen oberflächlich halten, damit man das auch noch gut versteht. Ich glaube, wer mehr dazu wissen will, ist in diesem Discord sehr, sehr gut aufgehoben. Den werde ich natürlich auch verlinken.
Ja, also danke, dass wir hier sein durften. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, über das Spiel zu reden. Es ist gut gealtert und ja, man kann es auch heute immer noch gut spielen.
Ja, hat mich gefreut, wieder mal dabei sein zu dürfen.
Dann bedanke ich mich natürlich auch bei dir da draußen fürs Zuhören. Hat mich sehr gefreut, dass du hier in diesen Game Talk reingehört hast. Würde mich natürlich auch freuen, wenn du beim nächsten wieder reinhörst. Am besten kannst du dafür diesen Game Talk, diesen Podcast einfach abonnieren. Guck mal rein, gametalk.fm, da findest du einen hübschen Abo-Button, den klicken und das war's dann eigentlich auch schon. Und damit wünsche ich dir hier hinten raus wie immer noch viel Spaß beim Spielen. Vielleicht, ja, nein, sogar hoffentlich mit Star Wars Episode 1 Racer. Tschüss!
Tschüss!
Ciao und möge die Macht mit euch sein.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Till next time.
Wir haben komplett vergessen zu erwähnen, dass es ein Sequel zu dem Spiel gibt. Ich habe es auch vor dem Podcast komplett vergessen, weil das niemand spielt.
Andi, ich dachte, das Sequel leugnen wir einfach.
Das wird jetzt einfach mal grob ignoriert.